Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Katrin Ohlendorf ist heute für euch am Mikro. Hallo. Und bei uns geht es heute um ein sehr bitteres Thema und das ist noch beschönigend ausgedrückt. Der heutige Vortrag, der dreht sich um eine der wohl gefährlichsten dschihadistischen Organisationen der Zeit.
Islamischer Staat.
Die Terrororganisation Islamischer Staat, kurz IS, hat eine Propaganda.
In Syrien ist die Terrormiliz Islamischer Staat.
Im Irak und im Nachbarland Syrien kontrolliert der sogenannte Islamische Staat weite Teile der Stadt.
Dieses quasi staatliche Gebilde besteht ja jetzt mittlerweile seit einem Jahr. Und wenn man sich ja mal anschaut, wie groß die Zahl der Gegner, entschlossenen Feinde ist, wie mächtig sie sind, dann ist das doch erstaunlich. Entweder ordnet ihr euch unter. Oder ihr seid Ungläubige.
Jeden Abend kommen die Bilder von den Triumphen der Terrormiliz.
Die Terrormiliz führt ein überaus brutales Regiment.
Für Europa ist Al-Qaida die größere Gefahr. Für die arabische Welt, für die Türkei, ist der IS die größere Gefahr.
Was steht hinter dem sogenannten Islamischen Staat?
Was steckt dahinter? Als der IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi vor etwas mehr als einem Jahr den Islamischen Staat als Kalifat ausrief, da war uns hier im Westen der Name IS noch nicht so geläufig. Obwohl, das muss man dazu sagen, die Organisation ja schon einige Jahre unter wechselnden Namen aktiv war. Anfangs, da hatte man noch so ein bisschen den Eindruck, dass das eine eher größenwahnsinnige Idee einer kleinen Truppe von Fanatikern ist. Und mittlerweile, nach einem guten Jahr, ist leider mehr als klar, dass wir diese Organisation sehr, sehr ernst nehmen müssen, ob uns das gefällt oder nicht. Der IS, der hat große Gebiete im Irak und in Syrien unter seine Gewalt gebracht, auch Regionen in Libyen, und breitet sich immer noch aus, das wissen wir. Und jetzt fragen sich alle, wie wird sich der Islamische Staat weiterentwickeln und welche Rolle spielt die Al-Qaida dabei, aus der IS ja hervorgegangen ist? Und was bedeutet das für die Region, wo das Ganze passiert? Und was bedeutet das für uns? Und noch eine Frage, wie konnte der sogenannte IS überhaupt zu dem werden, was er heute ist? Ja, und um all diese Fragen geht es in dem Vortrag von Guido Steinberg heute, den wir gleich hören werden. Gehalten hat er den im Rahmen der Konferenz Transformations on the Global South, die im Mai vom Global South Studies Center Köln veranstaltet wurde. Al-Qaida gegen Al-Qaida, die Expansion des IS in Nahost, Afrika und Südasien, so der Titel des Vortrags. Ja, Guido Steinberg, der ist euch sicher schon mal begegnet, im Radio oder auch Fernsehen oder in der Zeitung. Er taucht immer wieder als Experte für Terrorismus auf. Was macht ihn dazu? Er ist promovierter Islamwissenschaftler, arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Zu seinen Forschungsgebieten gehören unter anderem Dschihadismus, Islamismus und Terrorismus. In den 2000er Jahren, da war er einige Jahre lang auch Referent für internationalen Terrorismus im Bundeskanzleramt. Und jetzt erklärt er uns erstmal, wie sich der islamistische Terrorismus in den letzten Jahren entwickelt hat.
Wie schwierig dieses Thema ist, hat sich einer breiten Öffentlichkeit gezeigt. Spätestens, denke ich, erneut im Juni 2014, als diese Organisation, IS, ISIS, irakische Al-Qaida genannt, die Stadt Mosul einnahm. Die zweitgrößte Stadt des Irak mit ursprünglich einmal fast 2 Millionen Einwohnern. Damit nicht genug, hat sich dann der Emir dieser Organisation, Abu Bakr al-Baghdadi, also der aus Bagdad stammt, entschieden, ein Kalifat auszurufen. Eine sehr große Überraschung, weil IS bis dahin eigentlich nur als terroristische Organisation galt, die natürlich nicht beanspruchen kann, einen islamischen Staat zu kontrollieren. Und wenn denn damals auch noch einige Leute gelacht haben, ist ihnen das Lachen sehr, sehr schnell vergangen. Nicht nur ob der großen Erfolge der Organisation im Irak und Syrien, sondern auch aufgrund einer gewissen Langlebigkeit. Langlebigkeit, denke ich, ist hier schon gegeben. Dieses quasi staatliche Gebilde steht ja jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr. Und wenn man sich einmal anschaut, wie groß die Zahl der Gegner entschlossenen Feinde ist, wie mächtig sie sind, Stichwort Luftangriffe der USA, dann ist das doch einigermaßen erstaunlich. Viele Menschen fragen seit damals immer wieder erstaunt nach, weil sie diese Organisation meinen, nicht zu kennen. Al-Qaida war ein Begriff in allen ihren Ausformungen. Al-Qaida in Pakistan, im Irak, in Algerien, im Jemen, aber eine Organisation namens Islamischer Staat oder Islamischer Staat im Irak und Syrien, abgekürzt ISIS, die kannte man noch nicht. Und deswegen entstand so der Eindruck, da ist jetzt irgendetwas ganz Überraschendes, Neues geschehen. Dem war nicht so, weil sich diese Organisation eben schon einmal zu Al-Qaida bekannt hatte und deshalb schon ab 2004 unter dem Namen Al-Qaida im Irak operierte. Das geriet so etwas in Vergessenheit, weil sie dann in den nächsten Jahren ihren Namen immer wieder geändert hat. 2006 in Islamischer Staat im Irak oder abgekürzt, auf Deutsch geht das gar nicht, ISI. ISI ist leider auf Englisch schon besetzt. Nichtsdestotrotz, so nannte sie sich. Ab April 2013 dann Islamischer Staat im Irak und Syrien. Und seit Juni 2014 einfach nur noch Islamischer Staat. Mit dem Anspruch, über alle Muslime weltweit zu herrschen. Die Organisation hatte sich damals zu Al-Qaida bekannt, ohne sich aber unterzuordnen. Und dieses Verhältnis war lange Jahre oder war zunächst einmal einige Jahre sehr, sehr problematisch, weil da eine Gruppierung entstand, die sich Al-Qaida nannte und die gern davon profitierte, dass eine Al-Qaida eben Geld vom Golf bekam. Aus Saudi-Arabien, aus Kuwait, aus Katar. Die auch davon profitierte, dass viele junge Rekruten sich gerne einer der Marke Al-Qaida anschlossen. Aber sie war nicht bereit, sich der Al-Qaida-Führung, also Osama bin Laden, in Pakistan unterzuordnen. Das geriet dann einige Jahre in Vergessenheit, wohl auch, weil die Kontakte abbrachen. Später dann, 2013 und 2014, kam es zu einem Streit, der mit der endgültigen Trennung, mit einem sehr, sehr heftig geführten Konflikt endete. Und es wurde ganz deutlich, dass diese Organisation, IS, wie der Name sagt, wie die Ausrufung des Kalifats verdeutlichte, die Führungsposition in der dschihadistischen Bewegung weltweit haben wollte. Und es gibt nun heute einige Hinweise, dass dies klappen könnte. Was sind diese Hinweise? Erstens schlossen sich viele Gruppen seit 2014 dem IS an. Allerdings hat das jeweils ganz unterschiedliche Bedeutungen. Sie haben das vielleicht gesehen, diese Videos aus Libyen, wo IS-Gruppierungen sich gebildet haben. Drei, die sich jeweils nennen Provinz XY, die zum Islamischen Staat gehört. Und die in der gleichen Manier wie IS auch Videos produzierten, beispielsweise von diesen 21 Ägyptern, ägyptischen Gastarbeitern in Libyen, die in orangefarbene Christen, die in orangefarbene Overalls gesteckt wurden und dann an der Mittelmeerküste vor laufender Kamera geköpft wurden. Diese große Ähnlichkeit in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Präsentation, weist so ein bisschen darauf hin, dass die Beziehungen zwischen diesen libyschen Gruppen und der IS-Führung im Irak und Syrien sehr eng sind. Es gibt noch eine zweite Gruppe, die sich zu IS bekannt hat, die ich für sehr wichtig halte. Das ist nämlich eine, die sich Provinz Sinai, wiederum implizit des Islamischen Staates nennt. Eine Gruppierung, die schon seit einigen Jahren operiert, die aber immer stärker wird. Und es ist doch erstaunlich, dass der ägyptische Staat, der ja bekanntermaßen vom Militär beherrscht wird, nicht in der Lage ist, diese Organisation unter Kontrolle zu bekommen. Und dann gibt es weitere Gruppen, die sich IS nennen, bei denen ich oft Zweifel habe, ob es da tatsächlich eine Beziehung gibt. Es gibt zum Beispiel eine IS-Gruppe in Dagestan, im Kaukasus. Es gibt eine IS-Gruppierung in Afghanistan, eine in Pakistan, vielleicht sogar eine im Jemen. Zumindest hat sich eine Gruppierung zu einem Anschlag dort bekannt. Und es gibt die ganz große Terrororganisation Boko Haram in Nigeria, bei der ich allerdings der festen Überzeugung bin, dass sie nichts mit IS zu tun hat und dass sie diesen Anschluss an IS nur deshalb verkündet hat, weil sie ganz einfach der Meinung war, dass das Aufmerksamkeit in der westlichen Welt bringt. Nichtsdestotrotz, die Tatsache, dass da viele Gruppierungen und Einzelpersonen IS in irgendeiner Weise attraktiv finden und sich nach der Organisation benennen, versuchen sich anzuschließen, wie effektiv das nun geschehen mag, sei mal dahingestellt, ist ein Hinweis darauf, dass IS stärker wird und attraktiv ist. Und es gibt noch einen zweiten Hinweis und der betrifft vor allem die ausländischen Kämpfer. Wenn man sich die Situation in Syrien anschaut, seit 2013, also seit ISIS zum ersten Mal dort aufgetreten ist, fällt auf, dass die meisten Ausländer sich nicht mehr Al-Qaida-nahen Gruppen, Salafisten oder Islamisten oder gar der Freien Syrischen Armee anschließen, sondern sie gehen fast alle zu IS. Und das betrifft die großen Kontingente, die Saudis, die Tunesier, die Marokkaner, die Jordanier, die Libyer, Jordanier, die Türken, Libyer sind nicht mehr in großer Zahl dabei. Es betrifft aber auch die Europäer, die Deutschen, die Briten, die Franzosen, die Belgier. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass IS vielleicht Al-Qaida ablösen könnte in der Führung dieser weltweiten Bewegung. Es gibt jetzt viele Autoren, die sagen, das ist das Ende von Al-Qaida. IS wird diese gesamte dschihadistische Bewegung übernehmen und Al-Qaida ist seit 2011 eigentlich am Ende. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich würde sogar argumentieren, dass IS zwar die größere Bedrohung für den Irak, Syrien, Libanon, die Nachbarstaaten, für die arabische Welt ist, aber Al-Qaida weiterhin die größere Bedrohung für die westliche Welt und für die USA. Was ich jetzt vorhabe in den nächsten 40 bis 45 Minuten, hoffentlich, ist zunächst einmal ein etwas genauerer Blick auf die Organisation IS. Zweitens dann die Frage, wo steht denn eigentlich Al-Qaida? Ich werde versuchen, das möglichst einfach zu gestalten. Ich bin mir bewusst, dass es da viele Namen gibt und dass das ein kompliziertes Feld ist. Und drittens die Frage stellen, wer sich durchsetzen wird und ob sich überhaupt jemand durchsetzen wird. Ich werde versuchen, Ihnen zu erläutern, warum ich zu diesem Ergebnis komme, dass Al-Qaida für uns, wenn wir es ganz selbstsüchtig sehen, als Deutsche oder als Europäer, zumindest kurzfristig noch die größere Bedrohung ist. Erstens also zur Organisation IS. Ich hatte das eben schon gesagt, diese Organisation ist seit ihrer Gründung, ich argumentiere Gründung im Jahr 2000, unter, wenn ich es recht sehe, 7 verschiedenen Namen aufgetreten. Es kommen vielleicht noch 1, 2 Namen dazu, die aber nur ganz kurze Zeit eine Rolle spielten. Das war zunächst einmal At-Tawhid wal-Jihad, erst Tawhid, Monotheismus, dann Tawhid wal-Jihad, also Monotheismus und Heiliger Krieg, dann Al-Qaida in Mesopotamien oder Al-Qaida im Irak, dann Islamischer Staat im Irak, dann ISIS und dann IS. Aber wie gesagt, die Organisation, obwohl sie sich zu Al-Qaida bekannt hat 2004 und auch im Laufe ihrer Umbenennung sich nie von Al-Qaida abgewandt hat, war nie wirklich ein Teil dieses Netzwerkes. Und das merkt man ganz, ganz deutlich an Briefwechseln zwischen der Al-Qaida-Führung, vermutlich in Pakistan, und der Führung der Organisation damals im Irak. Die Organisation wurde gegründet von einem Jordanier namens Abu Musab al-Zarqawi. Sie kennen ihn vielleicht noch. 2006 wurde er bei einem amerikanischen Luftangriff getötet. Und dieser Mensch stand in einem Briefwechsel mit dem Stellvertreter Bin Ladens, Ayman al-Zawahiri, einem Ägypter, der heute die Al-Qaida anführt. Und die haben sich ziemlich wüst für Mitglieder derselben Organisation, die sie ja angeblich waren, darüber gestritten, wie denn eigentlich legitime dschihadistische Gewaltanwendung aussieht. Und vor allem hat die Al-Qaida immer dagegen argumentiert, dass der IS ausgesprochen antischiitisch argumentiert und auch versucht, Schiiten in Massen zu töten. Und zwar nicht nur politische Führer, Religionsgelehrte, sondern auch ganz bewusst Zivilisten. Und der Grund dafür ist nicht etwa, dass Al-Qaida den Schiiten gegenüber positiver eingestellt wäre. Auch Al-Qaida ist der Meinung, dass die Schiiten natürlich keine Muslime seien, sondern schlimme Heretiker, die sogar schlimmer seien, so sagen sie das zumindest, als die Christen und Juden, weil sie behaupten, Muslime zu sein, fälschlicherweise, und deshalb die wahre Religion von innen korrumpieren. Aber Al-Qaida hat immer argumentiert, dass die Organisation oder dass die Dschihadisten weltweit sehr viele Feinde haben und dass sie deswegen Prioritäten setzen müssen. Hat immer wieder gesagt, wir bekämpfen die Amerikaner, den Westen vielleicht noch insgesamt, das ist aber genug. Ist ja auch tatsächlich eine ganze Menge. Wir müssen nicht noch die Schiiten im Irak, in Bahrain, im Libanon oder auch in Pakistan bekämpfen. Das war bei IS immer so, dass die Organisation Schiiten möglichst massenhaft töten wollte. Und Sie sehen das bis heute im Irak und auch in Syrien, wo der Schiitenhass der Organisation sich nicht nur auf Zwölfer-Schiiten, also die Vertreter der Mehrheitsschule, beschränkt, sondern auch auf die Alawiten, die meines Erachtens keine schiitischen Muslime sind. Wie dem auch sei. Der zweite Unterschied zwischen Al-Qaida und IS ist, dass IS kompromisslos die wahre salafistische Lehre durchsetzen will. Wer nicht so denkt wie IS, wer nicht sämtliche Verhaltensvorschriften befolgt, wer nicht die gesamte Glaubenslehre vorbehaltlos übernimmt, der ist ein Ungläubiger. Das ist zunächst mal klar. Das ist im Prinzip vielleicht auch so ähnlich wie bei Al-Qaida. Nur zieht IS daraus die Konsequenz, dass zur gleichen Zeit all diese Ungläubigen bekämpft werden müssen. Also die Amerikaner, die Europäer, die Israelis, die Regierungen in der arabischen Welt, im Irak und in Syrien, die Christen, die Jesiden, die Schiiten, die Alawiten, die Drusen. Ich hoffe, ich habe keinen wichtigen Gegner vergessen. Aber das merkt man auch am aktuellen Geschehen in der arabischen Welt, das von einer ganz, ganz großen Brutalität geprägt ist. Eine Brutalität, die es so auch in der Region, meine ich, noch nicht gegeben hat. Und dann gibt es noch einen dritten Unterschied. Der IS ist nämlich der Meinung, selbst keine militante Organisation zu sein. Und das spiegelt sich in der Namensgebung wider. Islamischer Staat. Und es heißt dann immer wieder, wenn Angehörige von IS beispielsweise in Syrien mit ihren dschihadistischen Gegnern, mit Angehörigen anderer militanter Gruppen debattieren, dann heißt es immer wieder, naja, wir können mit euch keine Bündnisse schließen. Wir sind nämlich ein islamischer Staat. Ihr aber seid ja nur militante Gruppen. Entweder ordnet ihr euch unter oder ihr seid Ungläubige. Und dann werdet ihr bekämpft. Und auch das ist so gar nicht das, was Al-Qaida seit den 90er Jahren predigt. Al-Qaida ist eine sehr politische Organisation, sehr pragmatisch, der es darum geht, politische Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel ein Ende des Bündnisses zwischen den USA auf der einen Seite und Regimen in der arabischen Welt, wie vor allem in Ägypten und Saudi-Arabien, auf der anderen Seite. Und diese große Kompromisslosigkeit im Umgang eigentlich mit der gesamten Umgebung führte im Irak, wo die Organisation entstanden ist, schnell dazu, dass sie unter großem Druck geriet. Und das geschah vor allem im Jahr 2006, als zunächst Zarqawi, der Gründer, getötet wurde und dann in einer Schwächephase die neue Führung die Entscheidung traf, einen Staat auszurufen, den Islamischen Staat im Irak. Und daraufhin den anderen Aufständischen, die es dort in großer Zahl gab. Es gab mehrere Organisationen, bei denen ich der Meinung bin, dass sie damals stärker waren als die irakische Al-Qaida, beispielsweise die Islamische Armee im Irak. Denen wurde dann einfach gesagt, ihr ordnet euch jetzt unter oder wir bekämpfen euch. Dann kam es auch zu Kämpfen und die anderen Aufständischen haben sich dann ganz genau überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt drei Feinde in diesem Land. Wir haben die Amerikaner, die Besatzungstruppen, die jagen uns. Wir haben schiitische Milizen, damals herrschte schon ein kleiner, aber sehr blutiger Bürgerkrieg. Die bekämpfen uns und jetzt gibt es hier noch sunnitische Gruppen oder eine sunnitische Gruppe, die uns auch noch bekämpft. Was können wir tun? Und sie haben damals die Schlussfolgerung gezogen, wir suchen uns denjenigen Partner aus von den dreien, mit dem wir am besten können. Und das war interessanterweise eben nicht die sunnitische irakische Al-Qaida, sondern das waren die Amerikaner. Und das hat letzten Endes den Weg zum Erfolg der Amerikaner im Jahr 2007 und 2008 bei der ja, zumindest rudimentären Stabilisierung des Landes geführt. Dieser Erfolg wurde aber sehr schnell zunichte gemacht durch drei Entwicklungen. Erstens durch den amerikanischen Rückzug Ende 2011. Verstehen Sie das nicht als eine Kritik an der Obama-Administration? Ich glaube, dass die Obama-Administration damals keine andere Wahl hatte, aber das hat es im IS erlaubt, erneut zu erstarken, weil die irakischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage waren, das Land zu kontrollieren. Wir sehen das im Moment jede Woche wieder. Zweitens, vielleicht noch wichtiger, war es, dass die irakische Politik nichts dazu beitrug, dass sich die Situation stabilisierte. Ministerpräsident Maliki, ein schiitischer Islamist, Anführer der Da'awa-Partei, also der Partei des Aufrufs zum Glauben, tat nämlich vor allem, als der Rückzug der Amerikaner fast abgeschlossen war, alles, um sunnitische Politiker, aber auch säkularistische Politiker, die im Irak vor allem von Sunniten gewählt worden waren, aus der Politik des Landes zu entfernen. Und das ging bis dahin, dass beispielsweise der Vizepräsident, ein Sunnit, in einem politischen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt wurde. Glücklicherweise konnte er sich retten. Tausende derjenigen, die ich eben genannt habe, die in Milizen, pro-amerikanischen Milizen organisiert waren, die den Aufstand aufgegeben hatten, die wurden jetzt von der irakischen Regierung verfolgt, obwohl sie hauptverantwortlich waren für die Restabilisierung des Landes in den Jahren 2007 und 2008. Und das führte dazu, dass die irakischen Sunniten zwar den IS nie lieben gelernt haben, aber sehr, sehr oft argumentierten, dass es ihnen lieber sei, unter der Kontrolle des IS zu leben, als unter der Kontrolle einer sektiererischen, wie sie das sahen, schiitischen Regierung in Bagdad. Und das ist, wie ich meine, immer noch das größte Problem bei der Stabilisierung des Irak. Man darf das, glaube ich, kaum noch in den Mund nehmen. Aber das ist das wichtigste Hindernis. Und solange sich diese Politik in Bagdad nicht ändert, wird es auch nicht gelingen, etwas an diesem Phänomen zu ändern. Und der dritte Punkt, der dazu führte, dass die Organisation wieder erstarkte, war Syrien. Das Nachbarland versank ab 2012 in einem blutigen Bürgerkrieg. Das führte dazu, dass ganz viele ausländische Kämpfer ins Land strömten, wie eben schon gesagt, vor allem Saudis, Tunesier, Marokkaner, Jordanier und Türken. Und die dschihadistische Bewegung nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak stärkten. Aber es waren nicht nur diese gewissermaßen exogenen Gründe, die dazu führten, dass die Organisation wieder stärker wurde. Ich glaube, dass man das Erstarken nur erklären kann, wenn man auch einmal ein wenig in die Organisation selbst schaut. 2010 nämlich haben wir es mit einer Organisation zu tun, die vielleicht noch nicht mal mehr 1000 Mann stark ist. Stellen Sie sich das vor, 2010, das ist erst 5 Jahre her. 2013 10.000 bis 20.000 Mann, da gelingt es Ende des Jahres schon, eine wichtige irakische Stadt einzunehmen, nämlich Fallujah. Und 2014 erobert diese Organisation, dann schon mit mehr Manpower, große Teile des Nordwest-Irak und große Teile des östlichen Syrien. Und das kann man auch nur dadurch erklären, dass wir es dort mit hochmotivierten Leuten zu tun haben, die vielleicht keine andere Wahl haben, als für eine sunnitische militante Organisation zu kämpfen und die keine Zukunft für sich in diesem Irak sehen. Man sieht allerdings auch, und das muss ich gestehen, verwirrt mich bis heute immer noch ein wenig, dass in dieser Organisation nicht nur Dschihadisten vertreten waren, sondern dass die Zahl der ehemaligen Armeeangehörigen des Regimes von Saddam Hussein, heißt also die bis 2003 in der Armee gedient hatten, dass die ungeheuer groß war. Wenn man sich einmal die Führungsspitze der Organisation Anfang 2014 anschaut, dann wird man feststellen, dass unter den 10 wichtigsten Leuten innerhalb der IS-Führung 8 ehemalige Offiziere des Regimes von Saddam Hussein sitzen. Und wenn man sich das klar macht, dass das Menschen sind, die ja immerhin die wahrscheinlich 3 Kriege erlebt haben, den Iran-Irak-Krieg 80 bis 88, dann den Kuwait-Krieg 91 und den Krieg gegen die Amerikaner 2003, dann wird vielleicht klar, welche Rolle auch die Fähigkeiten dieser Männer dabei spielen, dass hier eine relativ kleine Organisation einen solchen Siegeszug antreten kann. Ich habe gesagt, Führungsspitze Anfang 2014, weil von diesen 10 Leuten mittlerweile einige von den Amerikanern, hauptsächlich von den Amerikanern getötet wurden. Einer von irakischen Sicherheitskräften, einer von syrischen Aufständischen, der Rest aber wurde Opfer amerikanischer Luftangriffe. Im Irak führte das dazu, wie eben schon angedeutet, dass die Organisation in der Lage war, tatsächlich Territorium einzunehmen. Im Dezember 2013 wurde die Stadt Fallujah eingenommen, eine alte Hochburg der Aufständischen, die bis heute in ihrer Hand ist. Und dann Mitte 2014 mit Mosul, die Hauptstadt der Organisation, die auch bis heute in ihrer Hand ist. In Syrien war die Situation etwas anders, leider auch etwas komplizierter. Das kann ich Ihnen aber nicht ersparen. Dort hat sich nämlich der IS entschlossen, am Kampf teilzunehmen. Schon 2011 hat eine kleine Erkundungsmission geschickt, die aus syrischen Mitgliedern des IS bestand. Die kamen zurück und haben gesagt, tolle Sache, da das Regime ist unter Druck, dort können wir kämpfen, dort haben wir die Möglichkeit, große Erfolge zu feiern. Und jetzt hätte man sich ja vorstellen können, dass Baghdadi sagt, also der Chef der Organisation, gut, dann gründen wir jetzt den Islamischen Staat im Irak und Syrien und wir kämpfen dann auch da. Das ist aber nicht so abgelaufen, sondern für Syrien wurde eine eigene Organisation gegründet und die hatte den schönen Namen Unterstützungsfront für die Menschen Syriens. Jabhat al-Nusra li Ahl al-Sham. Und das ist eine sehr merkwürdige Organisation, weil sie in gewisser Weise Al-Qaida und IS-Denkschule vereint. Einmal war ab Dezember 2011 klar, dass sie in irgendeiner Weise mit diesen Irakern in Verbindung stand, weil viele aufsehenerregende Anschläge verübt wurden, mit Autobomben, genau nach dem Muster, wie wir es aus dem Irak seit 2003 aus hunderten Fällen kennen. Andererseits aber war diese Nusra-Front um ihren Ruf bemüht. Die zeigte, oder es gab keine öffentlichen Verlautbarungen, in denen sie beispielsweise erläuterte, dass sie aus der irakischen Al-Qaida, aus dem IS oder ISI hervorgegangen war. Sie hatte diesen schönen Namen, Unterstützungsfront. Und das könnte durchaus auf eine Empfehlung von Osama bin Laden zurückgehen, der nämlich in einem Brief, den man jetzt in Abbottabad, jetzt vor einigen Jahren in Abbottabad gefunden hat, argumentierte, dass sich die Teilorganisationen der Al-Qaida doch schönere, weniger besetzte Namen geben sollten, so wie Unterstützungsfront oder Helfer der Scharia, des islamischen Rechts. Und es war auffällig, dass die Organisation nicht nur diesen schönen Namen wählte, sondern auch Bündnisse einging mit anderen Gruppierungen. Mit Gruppierungen, die nicht dschihadistisch waren. Also eigentlich aus Sicht der Dschihadisten auch nicht für Bündnisse in Frage kommen. Wie zum Beispiel eine salafistische Organisation, die sich nannte die Freien Männer von Syrien, Ahrar al-Sham. Ist nicht so weithin bekannt, ist aber die größte aufständische Organisation in Syrien. Aber sie arbeitete auch mit Einheiten der Freien Syrischen Armee zusammen. Und das war durchaus untypisch. Und wenn das viele Beobachter, mich eingeschlossen, sehr verwirrte, was denn das eigentlich zu bedeuten hatte, dann wurde dieses Problem gelöst im April 2013. Da wurde nämlich klar, dass diese Strategie des Syrien-Ablegers, des IS, gar nicht im Sinne der IS-Führung war. Baghdadi hatte wohl versucht, die Kontrolle zu bewahren über die Syrer, das ist ihm aber nicht gelungen. Und das hat er dann im April versucht, indem er eine Audiobotschaft veröffentlicht hat und gesagt hat, jetzt ist Schluss, die Nusra-Front, die wird aufgelöst und wir gründen eine neue Organisation, den Islamischen Staat im Irak und Syrien, unter meiner Kontrolle. Die Nusra-Front hat daraufhin argumentiert, Moment mal, du bist zwar unser Chef, hat das auch öffentlich gemacht, du bist zwar unser Chef und wir sind tatsächlich aus dem IS, der sich damals noch anders nannte, hervorgegangen, aber wir haben ja diesen großen Chef in Pakistan, Ayman al-Zawahiri. Wir haben ja 2004 als Organisation diesem Herrn oder der Al-Qaida und damit ihrem Anführer Gefolgschaft geschworen. Lassen wir den doch entscheiden. Der entschied dann auch tatsächlich, dass die Organisationen weiterhin getrennt bleiben sollten, aber niemand kümmerte sich darum. Und dieses Geplänkel führte dann in den nächsten Monaten, also ab April 2013 bis Dezember 2013 dazu, dass die Spannungen enorm zunahmen, unter anderem deshalb, weil sich ganz deutlich zeigte, dass der IS keine verbündete Organisation der Aufständischen war. Die Aufständischen bemühten sich damals, möglichst geschlossen gegen das Assad-Regime vorzugehen und auf gar keinen Fall irgendwelche Konflikte untereinander auszutragen. Der IS, als er dann im April 2013 auftrat, bemühte sich aber vor allem schon bereits befreites Territorium einzunehmen. Und das führte dazu, dass es zu Konflikten mit anderen Rebellen kam. Er ging dann dazu über, deren Anführer zu ermorden. Und ab Januar 2014 kam es dann zu einem offenen Konflikt, in deren Folge der IS sich im Osten des Landes festsetzte, die anderen rebellischen, aufständischen Organisationen eher im Nordwesten, im Zentrum und im Süden des Landes, und der Al-Qaida-Chef Zawahiri einen Schlussstrich zog. Der sagte nämlich, jetzt ist Schluss, der Islamische Staat im Irak und Syrien gehört nicht mehr zu uns. Die Nusra-Front, das sind unsere Leute in Syrien, der Islamische Staat gehört nicht mehr dazu. In gewisser Weise war das dann auch der Freifahrtschein für Baghdadi, ganz deutlich zu sagen, dass er auch mit dem Kontrollanspruch der Al-Qaida nie etwas zu tun haben wollte. Er hat dann eben sich selbst zum Kalifen ausgerufen. Und seitdem haben wir im Dschihadismus, ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber doch deutlich erkennbar, zwei Lager. Wir haben einmal das Al-Qaida-Lager und das herum sich Gruppierungen scharen. Und wir haben auf der anderen Seite das IS-Lager, das, wie eingangs gesagt, immer mehr Unterstützer gewinnt.
Im D-Radio-Wissen-Hörsaal geht es heute um die Entwicklung der Terrororganisation Islamischer Staat. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Terrorismusforscher, erklärt uns, wie der IS aus der Al-Qaida hervorgegangen ist, wie die beiden Organisationen zueinander stehen und wie sich der islamistische Terrorismus weiterentwickeln könnte. Gleich geht es weiter.
D-Radio Wissen, Hörsaal.
Zweiter Teil, Al-Qaida. Al-Qaida war, das wissen Sie alle, die große Nummer im internationalen Terrorismus seit 2001, seit den Angriffen des 11. September in New York und Washington. Notwendigerweise kam sie nach diesem Angriff unter großen Druck. Sie kennen die Ereignisse alle, Afghanistan, Irak und so weiter. 2011 dann schien diese Organisation fast geschlagen. Zunächst einmal gab es Aufstände in der arabischen Welt, die durchaus einige Ziele von Al-Qaida erreichten. Es war immer ein ganz, ganz wichtiges Ziel der Organisation, den ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak zu stürzen. Und das gelang plötzlich friedlichen Demonstranten, unter denen noch nicht mal die starke und wohlorganisierte Muslimbruderschaft eine wirklich wichtige Rolle spielte. Das war zumindest ein Hinweis darauf, dass die Dschihadisten vielleicht in der Politik der arabischen Welt nicht so die ganz große Rolle spielten. Zweitens dann wurde der Gründer und Führer der Organisation Osama bin Laden in Abbottabad getötet am 2. Mai 2011. Vielleicht noch wichtiger wurde aber die nächste Führungsebene, also die Nummer 3 der Organisation, die in Pakistan saß, und die wichtigsten Feldkommandeure, Finanzchefs und so weiter, die wurden seit 2008 in einem tatsächlich erbarmungslosen und sehr, sehr effektiven Drohnenkrieg der Amerikaner fast vollständig ausgelöscht. Und die Organisation versuchte dann noch, Leute zurückzuschicken, Rekruten aus der westlichen Welt in ihre Heimatländer, um zu verhindern, dass auch die getötet würden. Und auch die wurden dann in den Jahren 2010 und 2011 mehrheitlich gefangen, zumindest soweit man das heute weiß. Es gab da eine ganze Menge Deutsche darunter, die damals zurückgekehrt sind. Und im Juni 2011 veröffentlichte die Al-Qaida dann so etwas, was unsere Sicherheitsbehörden ihr Jahresvideo nennen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber sie sagen, dass da pro Jahr so ein großes programmatisches Video gefilmt wurde. Wie dem auch sei, 2011 war das tatsächlich so. Und das war ein Video, in dem die Organisation die Vorzüge des, wie sie selbst sagte, individuellen Dschihad pries. Und rief die Anhänger dazu auf, kleine Anschläge zu verüben mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stünden. Also, es ging nicht mehr darum, möglichst viele Leute nach Pakistan zu holen, sie dort auszubilden und große Anschläge nach dem Muster von London 2005 beispielsweise zu verüben, sondern die amerikanischen Unterstützer sollten dort Anschläge verüben, mit einem Messer, mit einem Stein, mit selbstgebasteltem Sprengstoff, mit Waffen, die Deutschen in Deutschland und die Saudis in Saudi-Arabien. Wenn man das einmal abgleicht mit den Anschlägen des 11. September 2001 und des großen Anspruchs auch, organisatorischen, planerischen Anspruchs, der dahinter steht, war das meines Erachtens eine Bankrotterklärung der Organisation. Was aber diejenigen, die damals meinten, die Organisation sei am Ende, übersehen hatten, war, dass sie sich sehr, sehr früh darum gekümmert hatte, dass selbst wenn sie in ihrem Hauptquartier in Pakistan unter Druck gerät, dass dann andere Flügel ihre Geschichte weiterführen. Und das wurde ihr erleichtert dadurch, dass sie, wie ich eben schon gesagt hatte, immer wieder nach Verbündeten suchte. Und zwar nach Verbündeten, mit denen sie ideologisch vielleicht gar nicht so sehr auf einer Wellenlänge lag. Und das wichtigste Beispiel dafür ist das Bündnis der Al-Qaida mit den Taliban. Eigentlich sind die Taliban aus einigen ideologischen Gründen vielen Al-Qaida-Anhängern suspekt. Trotzdem besteht dieses Bündnis faktisch seit dem Jahr 1996, ist immer tiefer geworden und ist meines Erachtens zeigt sich auch nicht, dass dieses Bündnis in naher Zukunft beendet sein könnte. Darüber hinaus aber hatte die Organisation auch zugelassen, dass sich unter ihrem Namen regionale Ableger bilden. Einer davon war die irakische Al-Qaida. Wie gesagt, das war eher ein Reinfall, weil die halt doch nicht zu kontrollieren war. Aber in den Jahren 2003 bis 2006 war das doch eine Organisation, die Osama bin Laden dabei half, den Eindruck zu erwecken, dass wir es da mit einer wirklich globalen Bewegung zu tun haben, die noch dazu in der Lage ist, in einem Land wie dem Irak die einzige verbliebene Supermacht an den Rand einer Niederlage zu bringen. Das war durchaus etwas, was der Organisation sicherlich half, mal abgesehen davon, dass die irakische Al-Qaida viele Ressourcen band, die sonst vielleicht in Afghanistan und in Pakistan hätten eingesetzt werden können. Wie dem auch sei, insgesamt ist das aber kein gutes Beispiel für einen Al-Qaida-Ableger. Es gibt noch einen zweiten, die Al-Qaida im islamischen Maghreb, sprich die in Algerien 2007 gegründet. Die ist eher Bin Laden treu, hat auch immer darauf gehört, was der große Chef aus Pakistan so alles verlautbaren ließ. Die standen auch in Briefkontakt mit Bin Laden. Aber das war letzten Endes doch eine sehr, sehr schwache Organisation. Und als sie dann von den Ereignissen in Mali profitierte, waren das doch eher Splittergruppen, die mit der Führung der algerischen Al-Qaida nicht so viel zu tun hatten. Also auch da Algerien, das war nicht so der ganz wichtige Verbündete. Es gibt dann aber eine andere Gruppierung. Und das ist die Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Großer Name, letzten Endes ist das die jemenitische Al-Qaida, die wir aus den letzten Jahren kennen und die vorwiegend aus Jemeniten, aber auch aus einem großen Kontingent von Saudis besteht, bis zu etwa 30%. Und diese jemenitische Al-Qaida, die hat sich in gewisser Weise an die Stelle der Al-Qaida-Führung in Pakistan gesetzt. Die hatte zunächst einmal nämlich das Glück, dass auch das Regime von Ali Abdullah Saleh im Jemen unter Druck geriet, 2011 im Laufe des arabischen Frühlings, und sie konnte Territorium einnehmen, das sie dann aber 2012 wieder verlor. Und das Interessante an dieser Al-Qaida im Jemen ist, dass sie tatsächlich sehr, sehr eng immer wieder den Kontakt nach Pakistan suchte. Und das hat meines Erachtens vor allem persönliche Gründe. Sie wissen das sicher. Osama bin Laden ist jemenitischer Abstammung, war bis 1994 saudi-arabischer Staatsbürger und hatte immer besonders enge Beziehungen zu den Jemenis und den Saudis. Und der heutige oder der Gründungschef und auch der heutige Chef dieser jemenitischen Al-Qaida, Nasir al-Wuhayshi, war einmal sein persönlicher Assistent. Ja, also so ein bisschen wie der persönliche Referent des Bundeskanzlers. Stellen Sie sich vor, dass der dann irgendwann zum Chef einer Teilorganisation wird. Vielleicht zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen oder so. So ein ähnlicher Ablauf war das. Aber weil er diese enge Bindung hatte, hat er sich auch nie aus dem Orbit Osama bin Ladens bewegt. Und auch nach seinem Tod scheint er immer noch gerne das zu befolgen, was Osama bin Laden in seinen Briefen, von denen wir ja jetzt einige kennen, so verbreitete. In einem Punkt aber, da hielt er sich nicht an die Anweisungen aus Pakistan. Und das betraf einen Arbeitsbereich, den nennen die Amerikaner gerne External Operations. Bin Laden selbst nennt ihn in seinen Briefen externe Arbeit. Farabisch al-Amal al-Khariji. Und das sind ganz schlicht diejenigen Operationen gegen westliche Ziele außerhalb des Jemen. 2009 versuchte die jemenitische Al-Qaida, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen, auf dem Weg von Amsterdam nach Detroit. Ein Selbstmordattentäter saß in diesem Flugzeug, hatte in seiner Unterhose sehr, sehr kreativ hergestellten Sprengstoff eingenäht, wurde aber daran gehindert, diesen Sprengstoff zu zünden. 2010 dann wurde wiederum in sehr, sehr kreativer Art und Weise Sprengstoff in zwei Druckerpatronen verbracht. Und da gab es wohl einen Tipp der saudi-arabischen Nachrichtendienste, der dazu führte, dass die beiden Frachtflugzeuge, die Richtung USA fliegen sollten, an diesem Flug gehindert wurden und dann in Dubai und das andere irgendwo in Manchester irgendwo oder in den Midlands daran gehindert wurde, weiter zu fliegen. Und das bedeutet, meine ich, etwas, weil diese jemenitische Al-Qaida bis heute intakt ist. Ich hatte das eben gesagt, der Anführer, der lebt bis heute. Also da gibt es überhaupt keine Erfolge im Drohnenkrieg der Amerikaner. Sie haben mehrfach versucht, ihn zu töten, das hat aber nicht geklappt. Auch dieser Bombenbauer, der schon fast legendären Status hat, ein Saudi namens Ibrahim Asiri, der ist immer noch auf freiem Fuß und es wird vermutet, dass er neue Rekruten ausbildet, in dieser Art und Weise Sprengstoff zu verbringen. Aber in der Zwischenzeit war die Organisation nicht mehr in der Lage, irgendeinen großen Anschlagsversuch zu starten. Sie hat aber etwas anderes gemacht. Sie hat nämlich 2011, ich hatte es eben gesagt, als sie im Süden des Jemen Territorium einnahm, junge Menschen ausgebildet. Einer davon hieß Kuwashi. Ich weiß nicht mehr, wer es war, Sharif, glaube ich, oder Said. Sie kennen den Namen vielleicht noch aus den Ereignissen vom Januar 2015. Das waren die Attentäter, die die Journalisten von Charlie Hebdo in Paris ermordet haben. Und das war eine Aktion der jemenitischen Al-Qaida. Jetzt stellen Sie sich das vor, 2011 waren die da, 2005 haben sie gehandelt. In einer Phase, in der die jemenitische Al-Qaida Territorium kontrolliert hat. Heute haben wir eine ganz ähnliche Situation im Jemen. Es herrscht dort ein Krieg. Die Saudis kämpfen gegen angeblich von Iran unterstützte saiditische, also schiitische Rebellen. Und die jemenitische Al-Qaida beherrscht wieder ein großes Territorium im Süden des Landes. Schauen wir mal, was jetzt in 4 oder in 5 Jahren mal wieder passiert. Das ist einer der Gründe dafür, weshalb ich der Meinung bin, dass die jemenitische Al-Qaida immer noch wichtig ist und vielleicht sogar gefährlicher als IS. Aber systematischer, mein dritter Punkt, die Gefahren, die drohen. Schauen wir uns vielleicht nochmal die beiden Organisationen vergleichend an. Erstens den IS, ganz kompromisslos, in einer Welt von Feinden, nicht bereit, irgendein Bündnis einzugehen. Brutal, ohne jegliche Rücksicht auf die Folgen. Wer als Ungläubiger auftaucht, der wird umgebracht. Sei denn, man kann ein paar von denen verkaufen an ihre Regierungen in Europa, die bereit sind, für diese Menschen Millionenbeträge zu bezahlen. Und dann geht es ganz offensiv Richtung eines eigenen Staates, obwohl man sich doch sagen muss, wie soll das denn möglich sein, dass eine Organisation, selbst wenn sie über 30.000 Kämpfer verfügt, wie soll das möglich sein, dass die sich gegen eine Welt von Feinden behauptet? Aber das ist der IS. Dann haben wir die Al-Qaida. Die sucht immer nach Verbündeten. Sie setzt Prioritäten. Und die wichtigste Priorität ist immer wieder der Kampf gegen den Westen. Und Osama bin Laden hat das in seinen Briefen immer wieder klar gemacht. Einen eigenen islamischen Staat gründen, das geht nicht, weil die Gefahr, dass der zerstört würde, zu groß sei. Das hätte man ja auch schon in Afghanistan gesehen. Stattdessen sollten die Dschihadisten auf einen langen Abnutzungskrieg setzen, indem sie immer wieder Ziele im Westen angreifen, besonders natürlich prioritär gegen die Amerikaner. Und das Interessante ist nun, dass die IS-Denkschule attraktiver zu sein scheint. Ich hatte das eingangs schon gesagt, Es gibt sehr, sehr viele Organisationen, die jetzt sagen, wir gehören zum IS. Das kann, ich nehme mal an, dass das ideologische Attraktivität ist. Also diese brutale Kompromisslosigkeit, das Streben nach einem Staat, in dem Muslime so leben können, wie sie glauben, dass der Prophet und seine Gefährten im 7. Jahrhundert gelebt haben, das scheint attraktiv zu sein. Vielleicht geht es aber auch um Geld, um Ressourcen, dass sich jetzt Leute in Dagestan oder in Afghanistan Unterstützung durch den IS im Irak und Syrien erhoffen, der ja so sagenhaft reich sein soll. Wie dem auch sei, was auch immer der Grund ist, es zeigt sich, der IS ist attraktiver. Und es zeigt sich nicht nur an den Anschlüssen an die Organisation, sondern auch am Zustrom ausländischer Kämpfer nach Syrien. Es gibt so ein paar Schätzungen, dass unter den Ausländern, als es 2013 zum Bruch in Syrien kam, zwischen Nusra-Front und damals ISIS, dass damals bis zu 80% aller Ausländer zum IS gegangen sind. Also das spricht eigentlich dafür, dass IS die große Bedrohung der nächsten Jahre ist, würde ich sagen. Wenn man sich aber die Strategie anguckt, denke ich, ist es eindeutig, dass die Vorgehensweise von Al-Qaida sehr viel besser ist. Terroristen sind ja meist keine Terroristen, weil sie das sein wollen, sondern sie wenden terroristische Methoden an, weil sie schwach sind. Wenn sie die Möglichkeit hätten, Panzer einzusetzen oder Kampfflugzeuge, dann würden sie das tun. Das ist effektiver als ein Selbstmordattentäter. Die haben sie aber nicht, weil es schwache Organisationen sind und die können ganz einfach nicht gegen die ganze Welt kämpfen. Denke ich zumindest. Dachte Osama bin Laden. Denkt Ayman al-Zawahiri. Eigentlich also die zukunftsweisendere Strategie, darauf zu setzen, dass sich die Amerikaner überdehnen, dass sie finanziell Probleme bekommen, was ja unzweifelhaft der Fall ist nach all den Kriegen der letzten Jahre, und dass es dann vielleicht neue Handlungsmöglichkeiten gibt. Wenn man sich jetzt anschaut, was das so bedeutet für unsere Bedrohungslage, dann würde ich sagen, dass man da keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte, aber der IS für eine Region gefährlicher ist als für eine andere. Also gefährdet sind, selbstverständlich, das braucht man eigentlich nicht zu sagen, Irak, Syrien, Libanon. Dann kommen natürlich die Nachbarländer. Die Organisation hat immer klar gemacht, dass auch Jordanien ein Ziel ist, dass es dort Anschläge gegeben hat. Es soll jetzt letzte Woche bereits den ersten Anschlag in Saudi-Arabien gegeben haben. Ich denke, auch in der Türkei ist es nur eine Frage der Zeit, wann IS dort aktiv wird. Dazu kommen die beiden Gruppierungen, die ich eben genannt habe, oder die vier Gruppierungen, die drei IS-Ableger in Libyen und der in Ägypten, die auch recht stark sind und die uns oder die Bevölkerung dieser Länder und ihre Regierungen noch eine ganze Weile beschäftigen werden. Gleichzeitig hat der IS aber klar gemacht, dass er keine Anschläge in der westlichen Welt organisieren will. Zumindest nicht solche Anschläge, bei denen er selbst Ressourcen investieren muss. Die Organisation sagt ganz klar, wenn ihr es nicht schafft, nach Syrien zu kommen, dann macht doch was Eigenes. Nehmt einen Stein und schlagt dem Ungläubigen den Kopf ein, wenn ihr nichts anderes habt. Aber es ist vorzuziehen, hier hinzukommen und am Aufbau eines islamischen Staates zu arbeiten. Könnte man sagen, naja, das ist vielleicht auch nur Rhetorik. Wenn Sie sich aber mal anschauen, was mit den deutschen Rekruten in den letzten Jahren passiert ist, dann ist ganz deutlich, dass das tatsächlich das Denken des IS ist. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, was man mit Deutschen machen kann. Also als Kämpfer kann man die nicht einsetzen. Man kann die nicht irakischen Einheiten an die Seite geben, die bereits seit 10 Jahren im Kampf gegen die Amerikaner stehen. Die Deutschen haben ja in der Regel noch nicht mal die Grundausbildung bei der Bundeswehr. Das gibt es ja mittlerweile kaum noch. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Man schickt sie zurück ins Heimatland. Dort verüben sie dann Anschläge. Das wird aber nicht gemacht, sondern sie werden als Selbstmordattentäter im Irak und in Syrien eingesetzt. Und gerade bei den Deutschen zeigt sich da ein Trend nach oben. Das waren letztes Jahr mindestens 12 Deutsche, die in der Form eingesetzt wurden. Und das zeigt, es geht der Organisation im Moment vor allem darum, Territorium zu konsolidieren. Und deswegen ist die Organisation vor allem im Nahen Osten für die Menschen dort, für die Regierungen dort eine Bedrohung. Al-Qaida aber sieht da ganz anders aus. Einmal für sie ist die Organisation in Südasien potenziell stark, Man muss sich nur vorstellen, was geschehen kann, wenn die Taliban in Afghanistan wieder an die Macht kommen. Das ist, glaube ich, nicht vollständig auszuschließen. Aber ich denke, dass vor allem Paris zeigt, dass die Bedrohung, die von der Organisation ausgeht, größer ist als die von IS. Schauen Sie sich nur die Anschläge von Paris an. Ich sage ganz bewusst die Anschläge. Es gibt ja zwei Teile, die koordiniert miteinander, aber doch unabhängig voneinander operiert haben. Wir haben die Al-Qaida-Leute, die ermorden die Journalisten von Charlie Hebdo. Und sie hätten die Möglichkeit gehabt, auf der Flucht noch einen Franzosen in dieser Fabrik zu töten, in die sie sich geflüchtet haben. Da haben sie aber gesagt, interessant, wir töten keine Zivilisten. Charlie Hebdo waren also in ihrer Ideologie keine Zivilisten, aber es ist zumindest ein sehr bewusster, begrenzter Einsatz von Gewalt, so brutal das gewesen sein mag. Auf der anderen Seite haben wir den IS-Sympathisanten, Amedi Coulibaly, der eine Polizistin ermordet hat und 4 Kunden eines jüdischen Supermarktes. Der hat draufgehalten. Das war dem vollkommen egal, ob er Zivilisten tötet. Das war der IS-Anschlag. Und ich würde argumentieren, der Al-Qaida-Anschlag war, was die Folgen für die französische Gesellschaft angeht und potenzielle Folgen für die französische Politik, insgesamt auch die Außenpolitik, sehr, sehr viel wichtiger. Heißt, für Europa ist Al-Qaida die größere Gefahr, für die arabische Welt, für die Türkei ist der IS die größere Gefahr. Und was wir vielleicht auch trotzdem nicht vergessen sollten, ist, wie ich meine, eine der wichtigsten Lehren des 11. September, bei der ich oft das Gefühl habe, dass sie in Deutschland noch nicht ganz angekommen ist. Da wurde ja ein Attentat geplant, aus deutscher Sicht vom Ende der Welt. Ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße. Aus Afghanistan, das war weit weg, das interessierte niemanden. Also die letzten Deutschen, die da politisch eine Rolle gespielt haben, das waren Niemeyer und von Hentig 1915, vollkommen weg aus dem politischen Bewusstsein der Deutschen. Trotzdem ist von dort eben ein Anschlag auf uns gekommen, der ja auch die deutsche Politik, die amerikanische Politik, die Weltpolitik, meine ich, unzweifelhaft, enorm beeinflusst hat. Und ich glaube, wir sollten uns darauf vorbereiten, dass auch aus Ländern wie Somalia oder vor allem aus dem Jemen, die im deutschen politischen Bewusstsein und auch bei vielen Europäern eine ähnliche Position einnehmen wie Afghanistan vor 2001, Dinge auf uns einwirken können, die wir uns nicht haben vorstellen können bisher. Dankeschön.
Der Islamwissenschaftler und Terrorismusforscher Guido Steinberg war das mit einem Vortrag über den sogenannten Islamischen Staat. Aufgezeichnet wurde er am 28. Mai 2015 in Köln. Veranstalter war das Global South Studies Center Cologne. Ja, und morgen, da machen wir im Hörsaal mit dem Thema IS noch weiter. Wir hören dann einen Vortrag der Islamwissenschaftlerin und Religionslehrerin Lamia Kador über die Motive von Jugendlichen, sich einer Terrororganisation wie dem IS eben anzuschließen. Sie selbst hatte einige Schüler, die dann später nach ihrer Schulzeit in den Dschihad gezogen sind. Und wieso? Das erzählt sie uns morgen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.